Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur Folge 375 des Computer Club Audiocast. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Wolfgang Rudolf, da Wolfgang Back immer noch in der Schweizwald und urlaubt.
Du begrüßt mich, das finde ich toll. Ja, Heinz, dann begrüße ich dich auch, denn du, von mir aus gesehen, bist du natürlich am anderen Ende der Leitung. Aber jetzt sollten wir noch unsere Zuhörer begrüßen, oder?
Habe ich das nicht? Oh, die sind uns doch ganz besonders wichtig, unsere Zuhörer. Denn wenn wir nicht immer wieder die Feedbacks kriegen von den Zuhörern und Tipps kriegen und Vorschläge kriegen, dann wäre das ja eine ziemlich einseitige Veranstaltung.
Ja, also die begrüßen wir beide gemeinsam und ganz, ganz herzlich. Auch im Namen des Kollegen Back, der ja wahrscheinlich wieder in seinem Backofen oder auf seinem Backofen sitzt, auf seinem Balkon, dem Backofen, wenn die Sonne scheint. Ja, aber wir sollten eigentlich damit anfangen, mit einem heißen Thema. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen. Prism ist ja nun in aller Munde. Und der sogenannte Verräter oder Spion, welch ein Wahnsinn, das überhaupt so zu sagen, der veröffentlicht die Gemeinheiten, die von den USA gegen eigene Bürger und fremde Bürger und Freunde und befreundete Länder begangen werden und wird dann zum Buhmann gemacht. Im Gegenteil, die Bösen zeigen mit dem Finger auf den Guten. Also Junge, wenn du zuhörst, meine Zustimmung hast du voll und ganz, und den Mut, so etwas zu machen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, den hätte ich nicht und die allermeisten Menschen auch nicht. Aber Hut ab, und das ist wirklich eine wahnsinnige Entscheidung gewesen, zu wissen, nie mehr nach Hause zurück zu können, auf der Flucht zu sein und dennoch Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die die mächtigsten Männer der Welt zappeln lassen. Die einen aus Ärger und Angst und die anderen aus Freude.
Das, was Snowden da erzählt hat, ist ja höchstwahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Man hörte ja aus England über dieses Tempora-Programm, das ja ganz anders vorgeht. Prism sagt ja Snowden, da haben die Geheimdienste, vor allen Dingen die NSA, Zugriff auf die Rechenzentren. Die Engländer und Großbritannien geht ja anders vor. Die kümmern sich gar nicht um die Rechenzentren, sondern die schnappen sich direkt die Internetknoten und schneiden einfach den ganzen Verkehr mit. Man braucht relativ viel Rechenleistung, denn wie man weiß, ist der Verkehr über das Internet ja in IP-Pakete verpackt. Also da steht dann ganz grob vereinfacht, man möge mich jetzt bitte nicht erschlagen, da steht der Absender drin, da steht der Adressat drin und da stehen die Daten drin. Wenn ich die alle mitschneide, die Pakete und auch die Kennungen der Pakete, kann ich den kompletten Traffic daraus rekonstruieren. Und die NSA ist schon seit einiger Zeit in Verdacht, dass sie neben Prism ihr Riesenrechenzentren aufbaut, weil sie auch gerne diesen Verkehr einfach mithören möchte und haben damit alle Daten dieser Welt ohne nationale Einschränkungen und ohne überhaupt in ein Rechenzentrum eingreifen zu müssen. Ich weiß nicht, was da dran ist. Also die Engländer haben es so halb bestätigt, oder sagen wir so, die haben es nicht geleugnet, dass es so ist. Und ich frage mich, wenn die NSA wirklich Zugriff auf die Rechenzentren hätte, direkt von Google, von Amazon darf ja nicht, weil es FBI da ist, oder Microsoft oder sowas, dann müssten ja nicht diese riesen neuen Rechenzentren bauen, die Petabyte und Petabyte an Speicherkapazität und Rechenleistungen haben, von denen die meisten Wetterdienste nur träumen. Die Zeit wird zeigen, was davon wahr ist, Wolfgang.
Ja, ich glaube, die Sache ist noch wesentlich größer. Alles das, was machbar ist, wird gemacht. Das ist erstmal meine Aussage, die genauso wachsweich wie unendlich groß ist. Wenn ich mir das so nacheinander mal alles so zusammensuche, was der Edward Snowden da mittlerweile herausgelassen hat, was zum Teil von der South China Morning Post, also hier von dieser Hongkonger Zeitung ja veröffentlicht worden ist, mit denen hat er sehr lange zusammengesessen, und was da so alles kommt, dass zum Beispiel auch 2009 schon Angriffe auf Computer von PacNet in Hongkong durchgeführt worden sind. Also das ist der Betreiber eines der größten Glasfasernetze in der Asien-Pazifik-Region. So, und darüber wird auch der Internetverkehr mit den USA abgewickelt. Dann Angriffe auf die Tsinghua-Universität in Peking. Dann Angriffe von und nach CERNET. Alle diese Geschichte. Dann die Abhördienste, dass also in China die ganzen SMS-Kurznachrichten einfach abgefangen, mitgeschrieben und in die USA kopiert worden sind. Jetzt muss man wissen, dass was bei uns an SMS läuft, das ist schon viel, aber in China wird unglaublich viel per SMS kommuniziert. Das heißt also, nach offiziellen Angaben sind dort fast 900 Milliarden SMS verschickt und kopiert worden. Also, das ist eine riesige Nummer, was da abgeht. Es wundert mich nicht, nur ich frage mich, was ist die USA jetzt noch wert? Moralisch? Naja, das war schon immer sehr problematisch, wenn man mit Lügen Kriege beginnt. Nur kann ich mich daran erinnern, vergangenes Jahr haben der US-Außenminister doch gesagt, dass im Falle eines Cyberangriffs auf die USA berechtigt wären, mit konventionellen Waffen zurückzuschlagen. Jetzt frage ich mich, müsste jetzt China und Russland nicht die USA angreifen, nach deren eigenen Maßstäben? Und hätten die dann nicht das Recht nach den Maßstäben der USA dazu? Ich will hoffen, dass keiner an diese Sachen denkt und es nicht ernst nimmt, was ich hier schwätze. Aber man muss sich nur mal die Dimension überlegen. Da stellt sich einer hin als Saubermann, beschimpft seit Jahrzehnten China, die würden Spionage betreiben, überall eindringen und selbst sind es die größten Schweine. Nee, Entschuldigung, das sagt man nicht. Und selbst sind es die größten Buhmänner, so sollte man es vielleicht sagen. Und die Briten arbeiten denen zu. Denn dort kommen ganz viele Glasfaserkabel, die durch den Atlantik gezogen werden, an. Und das sind die Schnittstellen, die von Europa auch von Deutschland aus nach drüben und wieder zurückgehen. So, die sitzen an diesem Knoten und die zeichnen einfach alles auf, dumm alles mit. Und hinterher wird dann mit Filtern, mit Programmen sortiert und geguckt, was haben wir denn da Feines, was können wir denn davon gebrauchen. Sie sagen zwar, es wird nur für 30 Tage gespeichert und danach gelöscht, aber wer solche Sachen macht, dem glaube ich nicht. Dem glaube ich überhaupt nichts mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wem ich etwas glauben soll. Das Einzige, wie gesagt, was ich glaube, alles, was technisch machbar ist, wird von unseren Regierungen gemacht.
Interessant war ja, Mitte Juni war es, da warnte unsere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ihren Kollegen Hans-Peter Friedrich, er solle doch nicht dem US-Vorbild nacheifern. Und er hat nämlich gesagt, die Nachrichtendienste müssen im Internet präsent sein. Der BND will mehr Internetüberwachung oder will die mehr ausbauen, will doch da ganz viel Geld für haben. Daraufhin sagte denn die Leuthäuser-Schnarrenberger, ein Millionenprogramm darf nicht dazu führen, dass auf kaltem Weg mit neuer Technik neues Recht geschaffen wird. Vielmehr müssen die Geheimdienste stärker parlamentarisch kontrolliert werden. Wäre doch schön, wenn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger das durchsetzen könnte und etwas Recht behalten würde.
Glaube nicht, dass das passieren wird. Sie wird mundtot gemacht, wie das bei ihr immer der Fall ist. Mittlerweile gibt es ja dreistellige Millionenbeträge, die für ein ähnliches Programm in Deutschland bereitgestellt werden, damit auch wir Deutschen fleißig unsere Bürger bespitzeln können, abhören können und natürlich auch im Ausland überall. Lass uns doch mal über was Schöneres reden. Wir müssen natürlich darüber berichten, das gehört dazu. Aber jetzt sollten wir einfach mal darüber sprechen, über Zukunft, wie es denn weitergeht. Denn diese Daten müssen gespeichert werden, das wissen auch große Firmen. Und wir haben da einen alten Bekannten, mit dem hast du, Heinz, dich schon im Vorfeld unterhalten und hast einen fertigen Beitrag mitgebracht und den möchte ich mir jetzt mal anhören.
Ja, schon mal wieder hallo nach München. Unser Freund Rudi Kulzer ist auf der anderen Seite der Leitung. Lieber Rudi, du kommst gerade von einer schönen Reise zurück.
Ja klar, schöne Reise, weil für dich und mich ist ja das eine der Lieblingsstädte, obwohl es ein wahnsinniger Chaoshaufen ist. Aber nach Las Vegas fährt man immer gerne und zwar nicht als Gambler, sondern weil wir da so gute Konferenzen besuchen können und das drumherum uns wohl bekannt und das genießen wir, auch wenn einiges schon heute nicht mehr da ist.
Ja, unsere Lieblingsbar im Circus haben sie abgerissen. Deine heilige Kuh ist nicht
mehr da. Die heilige Kuh ist nicht mehr da. Ja, das Familienkonzept hat er nicht hingehauen. Ne? Die wollten ja, dass Familien kommen, aber wenn die Eltern auf ihre Kinder aufpassen, können sie nicht spielen und dann ist kein Umsatz da. Die konzentrieren sich schon stark wieder auf Businessleute und Krämer und all dieses.
Auf Businessleute. Du warst ja nicht zum Vergnügen da, wie gesagt, du warst nicht zum Spielen da, sondern um was Neues zu erfahren.
Mhm. Ja, also zwei große IT-Anbieter, das ist ja die IBM und Hewlett Packard, haben beide in dieser Woche, letzte Woche, ihre großen Kundentechnik-Konferenzen gehabt. Bei der IBM ist das die Edge, also Kante, Edge 2013 und beim HP ist es Discover 2013. Bei beiden wurde praktisch die Entwicklung, was man auf amerikanischer Roadmap nennt, gezeigt und grundlegende Dinge diskutiert und im Detail auch den zahlreichen angereisten Profis beigebracht.
Zahlreich angereist heißt 1000.
Bei IBM zum Beispiel kenne ich die Zahlen, die anderen nicht, 4700.
Das ist schon eine große Menge.
Ja, und das kostet
aber bloß, Geld um ein paar neue Rechner vorzustellen, warum reist man denn, gut nach Las Vegas ist immer ein Anziehungspunkt, aber nur um ein paar neue Rechner zu sehen, ist das notwendig? Nein,
es ist kein Rechner, es ist eine neue Linie, Heinz. Es ist einfach wir haben einen Paradigmenwechsel in der elektronischen Datenverarbeitung in Unternehmen, also Enterprise IT oder Enterprise Computing. Und das gilt für beide Firmen. Der Auslöser ist, das haben wir jetzt schon öfters ja gelesen, was unter Big Data durch den Blätterwald rauscht. Also wir haben eine Explosion von Daten und zwar nicht nur in der Datenflut, in der Menge, sondern wir haben eine Flut mit unterschiedlichsten Daten. Die werden zwar fälschlicherweise dann immer unstructured, unstrukturiert genannt, in Wirklichkeit sind sie alle strukturiert, ich nenne sie lieber polystructured, aber die Flut ist so groß, was von den Handys, was von den Smartphones, was alles kommt. Und die Unternehmen müssen darauf reagieren. Also die Endkunden, die Unternehmen müssen damit was machen und ihre Unterstützer, ihre Anbieter, also IBM, Oracle, Hewlett Packard und wer auch immer, müssen ihren Kunden dort Hilfe bieten. Und das scheint mir der rote Faden zu sein, unter dem derzeit die Enterprise-IT-Unternehmenscomputing stattfindet.
Aber die brauchen doch nur ein paar Platten dazu zu stecken und haben dann mehr Speicherplatz.
Nein, es geht weniger um die Speichermenge, sondern es geht offensichtlich um den Zugriffsgeschwindigkeit. Also der rote Faden war, dass Flash-Speicher jetzt, sagen wir, die Technik sind, die sich stark bei der Unternehmensspeicherung durchsetzt. Flash ist ja, das kennen wir ja aus den Handys oder aus den tragbaren Geräten, ist ja ein nicht flüchtiger Speicher. Also die Festplatte mit ihrer drehenden Mechanik, die Amerikaner nennen das immer Spindel, als Synonym für die Festplatte. Die Festplatte gerät in den Hintergrund. Sie verschwindet nicht ganz, es gibt ja auch noch Tapes. Aber im Vordergrund der täglichen Datenverarbeitung scheint sich Flash, also das ist ja eine Chip-Technologie, durchzusetzen, um einen sehr raschen Datenzugriff zu garantieren.
Und gut, das bei entsprechender Menge. Flash-Speicher ist schneller, weiß man ja auch. Man kriegt ja auch SSD-Platten für den Rechner zu Hause. Allerdings sind die Preisunterschiede doch sehr erheblich. Und aus der eigenen Erfahrung wissen wir ja, dass die Firmen bei IT-Investitionen eher zurückhaltend sind.
Scheinen aber dramatisch zu fallen. Die Preise, was man so hört, scheinen dramatisch zu fallen, sodass, also IBM weiß ich jetzt sicher, weil ich auf der Veranstaltung war, aber bei HP nicht anders, die haben richtige All-Flash-Strategien angekündigt. Das steht also nach meiner Ansicht von der Technologie durch den Preisverfall bei Flash, also bei SSD, im Mittelpunkt. Und damit rückt die Speicher, also die Datenverarbeitung auf den Speicher, ins Zentrum der Datenverarbeitung. Und das, wo wir immer geredet haben seit Jahrzehnten, die Serverleistung, die Computerleistung, das ist jetzt zur Peripherie, was vorher der Speicher war, also vom Bewusstsein her.
Das würde dann aber auch heißen, dass die Investitionen der Unternehmen sich in andere Richtung verlagern müssen, wollen, dass eher denn Plattentürme gekauft werden oder SSD-Türme gekauft werden als Server gekauft werden.
Ja, ich weiß nicht, ob da zu viel, also der Trend geht eher, dass nicht so viel dazu gekauft werden muss, sondern mit ähnlichem Aufwand das Ganze mit neuen Geräten wesentlich schneller. Also es geht nicht so sehr um das Aufstapeln, sondern eher um das Verbessern der bestehenden Türme oder Ersetzen der bestehenden Türme.
Die Datenbanken wie HANA oder Oracle, die wandern ja ins RAM, also nicht mehr auf die Platte und auch nicht mehr auf die SSD, sondern direkt in den Arbeitsspeicher, der auch ja möglichst groß sein soll.
Das müssen wir ein bisschen genauer sagen, Heinz, das ist mir zu unscharf. Also das, was du gerade sagst, HANA, das gehört zu der sogenannten In-Memory-Technik, die sind direkt auf dem Arbeitsspeicher, also auf den DRAMs, ne? Während die anderen jetzt so wie mit Flash, das ist dann eine Stufe ein bisschen weiter unten, aber auch sofort zugreifbar. Aber der Datenbankvollzug, nennen wir es mal so, das Arbeiten mit den Datenbanken. Und HANA ist also eine Oberfläche. HANA ist eigentlich keine Datenbank, obwohl sich SAP gern darum bemüht, weil sie ja keine eigene Datenbank haben. Und die Arbeit mit Oracle stinkt dann ja irgendwo. Aber das ist die Laufzeitumgebung, das ist das, womit täglich gearbeitet wird. Und das geht auf RAM oder auf Flash. Und die Datenbank-Sachen selber, das sind die großen, ist ja Oracle und IBM und so zur Hälfte für kleinere Sachen noch Microsoft mit SQL. Die gibt's nach wie vor. Aber das Laufen lassen, das Arbeiten, das geht sehr stark in annähernd Echtzeit, near real-time.
Das heißt aber auch, dass die mit den bisherigen Anschlussinfrastrukturen, also mit iSCSI oder SATA oder was war, oder PATA, was wir alles haben, auf Engpässe laufen oder
Fiber Channel. Das muss schneller werden. Das ist dann Glasfaser und solche Sachen. Also das ist ein Thema. Das ist auch stark verbunden mit dem Networking. Also jetzt hat sich das Ganze, ist jetzt so ein bisschen ein Oberbegriff entstanden, wie die Daten Rechenzentren künftig arbeiten sollen, also unter dem Verteilen von Cloud, nämlich Software-Defined Data Center. Software-Defined Environment nennt es IBM oder die Software-Defined Everything, hat der IBM Hardware-Schaft zu mir gesagt. Also es ist etwas, wo alles sich einer Struktur, die durchgreifend verfügbar ist, unterordnen muss. Also die Software diktiert, welche Geräte wir brauchen, um das machen zu können. Und das ist so ein neuer Begriff, Software-Defined. Und bei der IBM gibt es ja das Smarter Computing, bei HP das Converged. Also die müssen ihren Kunden dann erklären, wie das zusammenpasst.
Das sind dann aber, wovon du jetzt sprichst, nicht Anwendungsprogramme, sondern Managementprogramme, die im Prinzip die Datenflüsse in den Rechenzentren organisieren oder definieren.
Managementumgebung, Systemmanagement.
Die sind dann aber auf die Hardware, die vorhanden ist, angepasst.
Ja, ja.
Also für
oder
IBM
umgekehrt, die Hardware
diese
ist auf
Power,
das angepasst.
Also für IBM auf die Mainframes oder
Server. Ja, also
Server.
IBM hat das auf allen Ebenen. Hatte die Mainframe-Ebene, die Power-Ebene und auch die Z, wobei der Z weiß man nicht genau, und beim HP. Also die ganzen Strukturen werden diesem Dach untergeordnet und müssen so sein, dass sie so arbeiten können. Also es wird eher die Technik angepasst, die Hardware.
Jetzt sind ja IBM, HP und sowas sind ja an sich denn die Systemhäuser, die ihre Kunden bedienen, also die Komplettlöser.
Richtig.
Welche Rolle spielen denn noch die Seagates und Western Digital, also die klassischen Massenspeicherhersteller, also die Laufwerkshersteller?
Also ich denke, die spielen in dem, was man klein und mittelständisch bei uns, KMU oder SMB heißt, glaube ich, auf Englisch, die spielen dort, also von klein und mittelständisch bis eben zu den kleineren Mittelständlern. Die großen Mittelständler sind ja wie große Konzerne organisiert. Da spielt es schon eine große Rolle. Und auch, ich meine, bei deinem und meinem privaten Rechenzentrum zu Hause, wir haben ja keine PCs mehr, das sind ja kleine Rechenzentren, also vom kleinen Privatplatz, vom kleinen Büro, da spielt es eine enorme Rolle, weil diese Technik da zugänglich ist. Und letztlich kommt ja die Flash-Technik vom mobilen Gerät und vom Handy her. Also hier, also hier hat eine konsumernahe Technik wieder mal das Rechenzentrum erobert.
Und 10 dabei sind wir bei 20. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Rudi, wir halten das im Auge. Herzlichen Dank nach München. Bis zum nächsten Mal dann.
Ciao.
Ja, das war doch mal ein richtig schöner Beitrag. Ohne Frust, ohne Stress, ein Blick in die Zukunft. Bald wird sich nichts mehr drehen in unseren Rechnern. Ob ich es glauben soll, weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall in diese Richtung. Und in meinem kleinen Club-Computer habe ich ja auch schon eine SSD drin. Der Weihnachtsmann hat es gebracht. Und es ist schön. Und das Teil ist schnell. Und die werden ja noch schneller. Und das, was wir da gehört haben, naja. Heinz.
Ich meine, etwas Nostalgie war bei dem Beitrag schon dabei. Denn wie wir das gesagt haben, Rudi und ich sind ja beides Las Vegas-Fans. Er durfte jetzt hinfahren und ich möchte immer noch. Aber ich habe ein anderes Thema. Unsere Wirtschaft sieht eine hohe Gefährdung durch Cybercrime. Und zwar die Vertreter, die Sicherheitsexperten der deutschen Wirtschaft sehen eine große Gefährdung durch Angriffe auf die IT-Landschaft, auf die Telekommunikationslandschaft sowie durch gezielte Angriffe, um an Daten zu kommen, also Spionage oder Ausspähangriffe. Sie sehen auch, dass das höchste Gefährdungsrisiko zukünftig ist. Die Terrorismusgefahren, wegen denen ja die ganzen Überwachungssysteme gefahren werden, wird an sich gar nicht so hoch eingeschätzt. Also die Sicherheitsrisiken werden von 77% der Befragten, das war eine Umfrage der Zeitschrift WIC, also eine Sicherheitszeitschrift, 77 Befragten sehen also Sicherheitsrisiken, die weiter zunehmen. Die 22% denken, dass die zukünftige Gefährdungslage dem bisherigen Niveau entspricht. Weniger gehen davon, nur 1% geht davon aus, dass es besser wird. Das drängendste Problem sehen die ganzen Experten, wie wir das auch schon oft postulieren, in der Gefährdung der Unternehmensdaten, Unternehmenskommunikation, dass also Daten abgesogen werden, dass Gespräche mitgehört werden, dass zum Beispiel Angebote abgefangen werden und man bessere Gegenangebote machen kann, was ja auch in den USA teilweise durch die Geheimdienste unterstützt wird. Die Angriffe, die sind wahrscheinlich auf die unterschiedlichste Art erfolgen die, dass die IT-Kriminalität wird weiter zunehmen. Davon gehen alle aus, auch die Firmen, die nicht nur in der IT tätig sind, dass die normalen Angriffsmethoden, also Einbruch und Diebstahl, die gehen eher zurück. So sieht man. Interessant dabei ist, dass von den jährlich ungefähr 2 Millionen Euro, die in Deutschland für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben werden, pro Firma, nicht, also pro größere Firma, nicht in der ganzen Wirtschaft, dass von diesen 2 Millionen Jahren die meisten Investitionen in Videoüberwachungstechnik, in baulichen Brandschutz, in Zugriffskontrollen und in elektronische Schlösser gesteckt werden und nicht in Datensicherheit. Das hat mich am meisten gewundert bei den Sachen, dass man sich zwar wünscht, vor allen Dingen vom Staat wünscht man sich mehrere Maßnahmen gegen Cybercrime. Auf der anderen Seite, wenn der Staat mehr Maßnahmen ergreifen würde, hätten wir wieder so eine Prism Tempora-Situation, dass also der Staat dann auch wieder schnüffeln wollte. Die Lage ist etwas, glaube ich, von diesen Sicherheitsexperten, die nicht aus der IT sind, nicht wirklich gut durchdacht. Interessant ist aber auch, dass die meisten Firmen schon tatsächlich in Cybercrime-Fällen ausgesetzt worden sind. 20% geben sogar an, dass schon mal Produktionsrechner angegriffen wurden. Das heißt, die in der Fertigung stehen. 20% geben von den Befragten geben an, dass schon mal Produktionsrechner sind. Ich meine, Vandalismus, Graffiti und sowas sind natürlich auch ärgerlich, aber die Schäden, die entstehen durch Cybercrime, wie man das jetzt alles so schön sagt. Und die von allen Befragten sagten, sie wären in den vergangenen 2 Jahren mindestens einmal angegriffen worden. Und das geht ziemlich unauffällig, diese Angriffe. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Unsere Firma ist vor ein paar Wochen mal einen Denial-of-Service-Attack ausgesetzt gewesen, sodass unser Internetverkehr ziemlich gebremst wurde. Gott sei Dank ist nichts passiert. Unser Andreas Büchel, den wir auch schon mal in der Fernsehsendung hatten, hat das sehr gut abgewehrt und hat ziemlich schnell gemerkt, was da los ist und konnte die Angriffe ausfiltern. Aber die Sicherheit ist nach wie vor gefährdet. Die Cybercrime macht auch den Firmen, die nicht in der IT sind, langsam Sorgen. Ich frage mich aber, warum man mehr Geld für elektrische Schlösser ausgibt, statt für vernünftige Firewalls und vernünftige Sicherheitssoftware. Kannst du dir das erklären?
Ja, ein Schloss sehe ich. Da sehe ich auch die Sicherheit. Wenn ich aber irgendwo ein Rechenzentrum habe, was sehe ich denn da? Ich sehe keinen Angriff, ich sehe keine Eindringlinge, ich sehe gar nichts. Es ist sehr schwer zu vermitteln, dass da Gefahren sind. Es läuft alles, die Rechner stehen da, die verschwinden nicht. Es ist alles vorhanden, die Daten sind vorhanden. Es werden ja auch keine Daten geklaut, das ist ja eigentlich sprachlich falsch, sondern sie werden, wenn überhaupt, dann kopiert. Die Originaldaten bleiben ja in aller Regel vorhanden, es sei denn, man hat einen Vandale, der nichts anderes im Sinn hat. So, und bis das im Kopf ist, dass es genauso ist wie in unserer physikalischen Welt, das ist schwierig. Es gibt übrigens auch,
es gibt natürlich
auch etwas Neues im Bereich der elektronischen Gesundheitskarte. Die meisten Deutschen haben mittlerweile eine, die allermeisten auch mit Bild, obwohl es gar keine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Das haben die Krankenkassen mit wüsten Drohungen durchgesetzt, so als gäbe es eine gesetzliche Grundlage. Aber selbst wenn man keine gültige Krankenkarte hat und hat seinen Krankenkassenbeitrag bezahlt, ist man versichert. In dem Fall müsste die Krankenkasse dem Arzt gegenüber bestätigen, unverzüglich, dass man versichert ist. Aber das ist nicht das Thema. Jetzt haben die Krankenkassen nämlich Probleme mit den niedergelassenen Ärzten. Denn die Ärzte, die bekommen jetzt mehr Aufgaben. Die sollen nämlich jetzt diese Daten, die sie haben von den Kunden, abgleichen mit den Krankenkassen. Nachdem jetzt die Krankenkassen, wie sie selbst sagen, mittlerweile 728 Millionen Euro in dieses Projekt EKG gesteckt haben und die privaten Kassen sich 2010 schon daraus getan haben, und da läuft den Krankenkassen, den gesetzlichen Krankenkassen, das Geld davon. Das heißt, die Kassenärzte sagen, wir wollen nicht diese neue Art der Abrechnung, Leistung, das geforderte Online-Update der Stammdaten, der Versicherten und so weiter in unserer Praxis durchführen, ohne dass wir irgendeinen roten Heller sehen. Das ist mehr Arbeit und davon wollen wir auch mehr haben. Und jetzt kommen die Krankenkassen auf die Idee und fordern den Gesetzgeber auf, er möge doch nun die Ärzte dazu verdonnern, bei einer Androhung von Bußgeld, dass sie diese gewünschten Daten auch kostenlos mit ihrer eigenen Mehrarbeit an die Krankenkassen übermitteln. Also diese elektronische Gesundheitskarte, EGK, so rum heißt es richtig. Das Thema ist noch nicht ausgestanden und von mir haben sie immer noch kein Bild. Werden auch keins bekommen. So, hast du denn schon alle mit Bild?
Es ist ja erstaunlich, wie sehr die Gesetzgeber sich an der, oder wie sehr die Verbände und Gesetzgeber an der Wirklichkeit vorbeiarbeiten. Ja.
Wenn man zu dumm ist, ins Gesetz reinzuschreiben, dass der Patient verpflichtet ist und der Krankenkasse sagt, mach einen mit Bild und dem Patienten nicht vorschreibt, per Gesetz das mit Bild zu machen. Andere Leute lernen das Handwerk. Ein Politiker wird einfach bestimmt. Heute hier, morgen da. Und wenn dann gar nichts taugt, dann wird er befördert. Vielleicht in die EU oder sonst wohin. Es soll sogar schon Fälle gegeben haben, dass sie ausgesondert wurden bei Pension bis zum Lebensende. Aber das, jetzt sind wir schon wieder auf diesem Thema. Gut, ich würde sagen, jeder, der,
wir heben mal den Daumen,
der einen Daumen hat, soll glücklich sein. Wer zwei hat, noch glücklicher. Hebt den hoch. Denkt an unseren Shop. der ab und zu auch mal ein bisschen Umsatz braucht. Und wir haben jetzt für den Sommer schöne T-Shirts, nicht nur in Schwarz, auch in Beige und Grau und so weiter. Und da sagen wir Tschüss. Und was noch, Heinz?
Ja, bis zum nächsten Mal. Da sagt der Back immer, einen Bit übrig behalten. Und Tschüss.
Nee, das ist mein Spruch. Den habe ich erfunden.
Das ist deiner, Entschuldigung.
Ja, immer ein Bit übrig behalten. Und der Kollege Back hat in seiner Bequemlichkeit daraus E-Büb gemacht.
Ah.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.